NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Man erinnere sich, als im Jahr 2000 in Wien die erste gemeinsame Regierung der bürgerlich-konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ vereidigt wurde, da demonstrierten 100.000 Menschen vor der Wiener Hofburg. Die EU verhängte Sanktionen, Israel brach die diplomatischen Beziehungen zu Österreich ab. Am Montag ging der entsprechende Vorgang fast geräuschlos über die Bühne. In Wien demonstrierten nach Schätzungen 5000 Menschen, die Nazis raus und kein Rechtsruck riefen, so richtig aufzuregen schien sich keiner. Es ist das vierte Mal, dass die FPÖ an einer Regierung beteiligt ist. Jede bisherige Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten endete vor Ablauf der Legislaturperiode, keine schaffte mehr als 3 Jahre. Und die Juden? Wie nehmen sie eine Partei an den Schaltstellen der Macht wahr, deren führende Köpfe zumindest eine rechtsradikale Vergangenheit haben? So war FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als junger Mensch Mitglied einer nationalistischen Burschenschaft und pflegte intensive Kontakte zu Neonazis. Oskar Deutsch ist Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien und der israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich. Er hat immer vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ gewarnt. Diese versucht nun, ihr antisemitisches Image loszuwerden und als anti-islamische Partei zu punkten. Ich habe Oskar Deutsch gefragt, wie glaubwürdig das ist.
Also in Sonntagsreden distanziert sich die Führung der FPÖ vom Antisemitismus. Aber immer nur gegen den Antisemitismus der anderen. Der Judenhass in den eigenen Reihen wird toleriert und sogar manchmal gefördert. Da gibt es eine Zeitung, die Aula, ist eine rechtsextreme Zeitung, die wird von denen unterstützt. Und in dieser Zeitung werden zum Beispiel auch KZ-Überlebende diffamiert. In dieser Zeitung schreiben eben FPÖ-Abgeordnete und Inserate der FPÖ gibt es dort auch in Hülle und Fülle.
Jetzt gibt es ja diese erste Regierungserklärung von Sebastian Kurz und da war ein wichtiger Punkt, dass er sowohl den hergebrachten als auch den islamistisch importierten Antisemitismus bekämpfen wolle und auch die Erinnerung an die Mitschuld Österreichs sei ihm ein ganz wichtiges Anliegen, also dass Österreich nicht nur Opfer der Nazis war, sondern kräftig mitgetan hat. Beruhigt Sie das ein bisschen?
Also Sebastian Kurz war ja Außenminister zuletzt und kommt eben von der ÖVP und nicht von der FPÖ und ist auch immer ein guter Freund der Kultusgemeinde gewesen und ich sage, er ist noch immer ein guter Freund der Kultusgemeinde und hat jetzt nichts Neues gesagt, ja. Das, was er jetzt gesagt hat, sagt er schon all die Jahre und der meint das sicherlich ernst.
Wird er sich denn durchsetzen können gegen das, was Sie an der FPÖ kritisieren und was Sie da erleben?
Ob er sich durchsetzen wird, das wird die Zeit zeigen. Fakt ist, dass die FPÖ so ist, wie sie ist. Sie war in der Vergangenheit so, sie ist jetzt so. Und mit einigen Israel-Reisen oder guten Statements über Israel oder positive Statements über Israel oder auch über die Juden, ja, wird es nicht besser. Man muss sich mal vorstellen, dass 20 der 54 FPÖ-Abgeordneten im Parlament Burschenschafter sind. Und in vielen dieser Verbindungen muss man Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft sein. Also ein indirekter Arier-Nachweis. Und das ist furchtbar und das kann auch der Bundeskanzler Kurz der FPÖ nicht irgendwie wegnehmen.
Es gibt einige jüdische Funktionäre in der FPÖ, auch aus ihrer Gemeinde, ähnlich wie es Juden im französischen Front National gibt. Das Motiv ist ja meist die Angst vor dem Islamismus. Wie schätzen Sie diese jüdischen Funktionäre ein?
Also Gott sei Dank sind die jüdischen Funktionäre auf einer Hand aufzuzählen. Und grundsätzlich kann jedes Gemeindemitglied denken und tun, was es will. Ich bin Präsident unserer Gemeinde und wurde gerade wegen meiner Haltung gegenüber der FPÖ gewählt. Wir werden auch als jüdische Gemeinde einer fremden, feindlichen Partei niemals einen Koscherstempel ausstellen. Aber einzelne Leute können machen, was sie wollen. Ich tue das natürlich nicht gutheißen.
Die Freiheitlichen mit ihren regelmäßigen Kontakten zu Gruppierungen am ganz rechten Rand haben das Innen- und das Verteidigungsministerium erhalten und damit die Kontrolle über Polizei und Bundesheer sowie alle Nachrichtendienste. Was bedeutet das für Sie? Wie gefährlich ist das?
Das ist natürlich sehr gefährlich, aber noch habe ich Vertrauen in unsere Demokratie hier in Österreich. Es ist sicherlich die Aufgabe der österreichischen Volkspartei, aber auch aller Oppositionsparteien und der Zivilgesellschaft, wachsam zu sein.
Sagen Sie, Herr Deutsch, wie ist die Stimmung in Ihrer Gemeinde?
Ja, wir hatten erst vor ein paar Tagen die Angelobung dieser Regierung. Eine Regierung, die sicherlich ein großer Teil unserer Gemeinde nicht wollte. Und die Stimmung ist dementsprechend. Das ist ein Widerspruch. Auf der einen Seite die ÖVP mit dem Sebastian Kurz, der wirklich in seiner Zeit als Außenminister, aber schon vorher als Integrationsstaatssekretär, sich wirklich um die jüdische Gemeinde, um die Juden bemüht hat. Seit 4 oder 5 Jahren Rosh Hashanah-Empfänge im Ministerium gemacht hat. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite hat es eben leider in sehr, sehr wichtigen Ministerien mit Leuten der FPÖ zu tun. Und dann schauen wir, ob sie jetzt gleich die ganzen Ministerien umfärben werden. Ja.
Das war Oskar Deutsch. Er ist Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich. Wir stellen gleich eine Ausstellung im Jüdischen Museum Rendsburg vor, die an die dramatische Exodus-Affäre von 1947 und ihre historischen Auswirkungen erinnert. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Ankündigung von Rheinland-Pfalz begrüßt, einen Antisemitismusbeauftragten zu berufen. Damit setze die rheinland-pfälzische Landesregierung ein deutliches Zeichen, sagte Präsident Josef Schuster. Das Bundesland sei das erste, das einen solchen Beauftragten benenne. Schuster äußerte die Hoffnung, dass weitere Bundesländer und die Bundesregierung dem Mainzer Beispiel folgen. Führende Politiker wie Bundesjustizminister Heiko Maas und Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterstützen inzwischen die Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten in der nächsten Bundesregierung. Eine kritische Auseinandersetzung mit Judenhass im Islam fordert der muslimische Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi. Der Koran bilde gewissermaßen die tiefen Schicht des Antisemitismus islamischer Prägung, schrieb Urgi in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau. Muslime würden dazu erzogen, Juden zu hassen, nicht nur Israel, sondern alle Juden der Welt. Der Freiburger Forscher forderte eine historisch-kritische Lektüre jener Koranverse, in denen die Ablehnung bis hin zur Feindschaft und Gewalt gegen Juden theologisch legitimiert werde. Notwendig sei auch, dass Muslime sich vom ewigen Beleidigtsein befreien. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann sieht in der Liberalität Deutschlands und insbesondere Berlins einen Grund, weshalb es viele seiner Landsleute hierher zöge. Die Tatsache, dass sich die Deutschen seriös mit der Nazi-Vergangenheit auseinandersetzten, wirke ebenfalls anziehend. Rund 323.000 Israelis übernachteten 2016 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in deutschen Unterkünften. Mehr als jeder dritte davon in Berlin. Israel liegt auf Platz 10 der Herkunftsländer von Berliner Übernachtungsgästen. Nach Schätzungen leben in der Hauptstadt zwischen 11.000 und 13.000 Israelis. Soweit die Meldungen.
Einem Ereignis, das vor 70 Jahren maßgeblich zur Gründung des Staates Israel beitrug und zum Teil in Schleswig-Holstein stattfand, widmet das Jüdische Museum Rendsburg zurzeit eine Ausstellung. Die sogenannte Exodus-Affäre, benannt nach einem Schiff, auf dem Holocaust-Überlebende versuchten, nach Palästina zu kommen. Vor allem anhand von Pressefotos werden die dramatischen Wochen vom Sommer 1947 nachgezeichnet. Michael Hollenbach hat sich die Ausstellung angeschaut.
4.500 Überlebende des Holocaust machten sich im Juli 1947 auf den Weg nach Palästina, auf einem Schrottreifenschiff namens Exodus. Die britische Mandatsmacht versuchte, die jüdische Einwanderung nach Palästina zu verhindern, mit Kriegsschiffen. In der Rendsburger Ausstellung erfährt man von der damals 13-jährigen Erika, wie britische Soldaten die Exodus auf offener See enterten.
Plötzlich schrillt eine Sirene durch die Nacht. Scheinwerfer blenden uns. Der Kampf beginnt. Ein Zerstörer kommt ganz nah. Wir bombardieren ihn mit Konservendosen und Kartoffeln. Die Engländer werfen Gasgranaten auf die Exodus. Einige explodieren genau neben uns.
Die jüdischen Auswanderer auf dem Schiff wussten, dass sie gegen die britischen Soldaten keine Chance hatten, sagt der Museumsleiter Carsten Fleischhauer.
Man wollte sich aber wehren, schon um ein Zeichen zu setzen. Ein wichtiges Zeichen. Juden sind nicht mehr passive Opfer, die alles mit sich machen lassen, sondern sie wehren sich. Und darum waren Kartoffelsäcke überall aufgestellt worden, um die Kartoffeln als Wurfgeschosse zu verwenden.
Die Briten geleiteten das halb zerstörte Schiff dann in den Hafen von Haifa, wo 20.000 jüdische Einwohner die Exodus erwarteten. In einem Audio erfährt man von Noah Klieger, einem der Organisatoren der Auswanderung:
Aus dem ganzen Land sind sie angekommen. Wir sind eingelaufen in den Hafen mit einer zionistischen Flagge und wir haben die Hatikva gesungen. Die ganze Menge hat auch die Hatikva gesungen. Und ich sag immer, wenn ich bis damals noch kein Zionist gewesen wäre, wäre ich am 18. Juli mittags um 1 Uhr ein Zionist geworden.
Doch die Briten verweigerten den Juden die Einreise, zwangen sie zurück nach Europa. Am 8. September 1947 kamen die Passagiere im Hamburger Hafen an. Carsten Fleischhauer zeigt auf ein Foto mit einer Fahne.
Mit dieser Fahne, die dann von Pressefotografen auch fotografiert wird, die sie über dem Schiff hissen, wo der Union Jack und ein Hakenkreuz miteinander verbunden sind, um so diese Gleichsetzung. Die Briten machen es wie die Nazis, auch in einer ganz klaren, leicht verständlichen Form für die Weltöffentlichkeit zu vermitteln.
Denn längst war das Schicksal der Exodus-Passagiere weltweit in den Medien. Vor allem als die Holocaust-Überlebenden in dem Lager Pöppendorf bei Lübeck interniert wurden. Auf einem Bild sieht man verzweifelte Jugendliche hinter Gitterdraht. Organisiert und auch medienwirksam begleitet wurde die Überfahrt der 4.500 Exodus-Passagiere durch die zionistische Untergrundorganisation Haganah.
Aus Sicht der Haganah war diese große Aufmerksamkeit der Welt so schlecht auch wieder nicht. Denn wären diese 4.500 einfach an der Küste an Land gegangen, hätte die Welt davon wenig erfahren.
Die sehr professionelle PR-Arbeit der Haganah trug dazu bei, dass selbst Menschen in New York auf die Straße gingen, um für die Rechte der jüdischen Auswanderer zu demonstrieren. Zu einer Zeit, in der bei der UNO die Abstimmung über einen künftigen jüdischen Staat auf der Agenda stand.
So zum Gründungsmythos des Staates Israel gehört auch in Israel selber ganz besonders, dass diese Exodus-Affäre so den Stein ins Rollen gebracht hat, die Stimmung der Weltöffentlichkeit zugunsten der Juden kippen zu lassen.
Die Ausstellung »Die Exodus-Affäre Schleswig-Holstein und die Gründung Israels« ist noch bis zum 3. Juni kommenden Jahres im Jüdischen Museum Rendsburg zu sehen. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Ein Teil der jüdischen Tradition ist, dass die Geschichten der Urväter eine Art Prototyp für das jüdische Volk sind. Daher ist die Begegnung in der Tora zwischen Josef und Jehuda mehr, als auf den ersten Blick erscheint. Ein großer Teil des ersten Buch Mose handelt von Josef. Sehr ausführlich wird sein Werdegang vom verzogenen Nesthäkchen zum Vizekönig Ägyptens geschildert. Erstaunlich genug, dass es Jehuda ist, der sich leise in den Vordergrund spielt. Das erste Mal erleben wir Jehuda, als die Brüder beschließen, Josef zu ermorden. Jehuda vereitelt dies mit folgenden Worten: Welchen Gewinn haben wir, wenn wir unseren Bruder umbringen und seinen Tod verheimlichen? Kommt, wir wollen ihn an die Ismaeliten verkaufen. Und die Brüder gehorchten. Schon hier erleben wir Jehuda in einer Führungsrolle. Seine Begründung aber, Josef lieber als Sklaven zu verkaufen, erscheint kalt und kalkuliert. Ganz anders tritt Jehuda in unserem Wochenabschnitt auf. Erinnern wir uns an die Umstände. Knapp 22 Jahre sind vergangen. Überall herrscht Hungersnot. Nur bei Josef, der Vizekönig in Ägypten geworden ist, gibt es noch Weizen. So kommen auch seine Brüder, um Nahrungsmittel zu kaufen. Da stellt ihn Josef, den sie nicht erkennen, eine Falle. Er fordert sie nach einem fingierten Diebstahl auf, ihm den Benjamin als Sklaven zu überlassen. Doch diesmal tritt Jehuda für seinen kleinen Bruder ein. In einem ergreifenden Plädoyer bietet er sich selbst als Sklaven im Austausch für Benjamin an. Die Rabbiner erkennen in dieser Wendung eine erfolgreiche Sühnung einer vergangenen Sünde. Das Konzept heißt Teschuva, also Umkehr. Gemeint ist die Umkehr zu Gott. Während damals Jehuda den unliebsamen Bruder Josef noch in die Sklaverei verkaufte, verteidigt er nun Benjamins Freiheit mit seinem eigenen Leben. Auch Josef erkennt dies, gibt sich schließlich zu erkennen und verzeiht seinen Brüdern. Doch was ist eigentlich geschehen, dass Jehuda in zwei beinahe identischen Situationen so unterschiedlich reagiert? Hierfür müssen wir eine dritte, dazwischenliegende Episode aus Jehudas Leben betrachten. Der mittlerweile verwitwete Jehuda hat drei Söhne. Der älteste heiratet eine Frau namens Tamar und stirbt kurz darauf. Da Tamar kinderlos ist, ehelicht sie der zweite Sohn in einer sogenannten Levirats-Ehe. Doch auch dieser Bruder stirbt wegen seiner Sünden. Jehuda, der nun Sorge hat, dass Tamar schuld am Tod seiner Söhne ist, verweigert ihr die Ehe mit dem dritten Bruder. Das Problem ist, dass Tamar nun keine andere Beziehung eingehen darf, solange einer ihrer Verwandten einen rechtlichen Anspruch auf eine Ehe mit ihr hat. Sie beschließt daher, Jehuda selbst zu verführen, indem sie sich als Prostituierte verkleidet. Jehuda, der sie nicht erkennt, hinterlässt als Pfand seinen Stock und seinen Beutel. Doch als kurz darauf ein Vertrauter von ihm den Pfand gegen die vereinbarte Bezahlung auslösen will, ist Tamar bereits verschwunden. Drei Monate später berichtet man Jehuda, dass seine Schwiegertochter schwanger ist. Jehuda, der nicht ahnt, dass er selbst der Vater ist und davon ausgehen muss, dass Tamar eine verbotene sexuelle Beziehung hatte, verurteilt sie zum Tode. Tamar schickt daraufhin einen Boten mit dem Stock und dem Beutel zu ihrem Schwiegervater, mit dem Hinweis, dass der Besitzer dieses Pfandes der Vater des ungeborenen Kindes ist. Jehuda sieht seinen Fehler ein und sagt dazu, sie ist gerechter als ich, und heiratet sie. Jehuda ist also der erste Mensch, von dem wir lesen, dass er einen Fehler zugibt und bereit ist, diesen zu korrigieren. Josef hingegen wird in der rabbinischen Literatur Josef der Zadik genannt, einer, der gerecht und fromm war und blieb, trotz der Versuchung, denen er ausgesetzt war. Dennoch ist er nur Vize-Pharao, also der zweite nach dem König. Denn noch wertvoller als jene, die nie sündigen, sind die, die zwar sündigen, aber bereit sind, aus ihren Fehlern zu lernen und wieder auf den rechten Weg zurückfinden. Das macht wahre Helden, ja sogar Könige aus. Aus diesem Stamm kommt einst der Erlöser. Ein tröstlicher Gedanke für uns alle. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.